Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wissen Sie, was NEOM ist?
Sound good? Great. So when the world asks, what is NEOM? You'll know to answer that NEOM's a place that'll change the way we live on this planet. Simple, really.
Das klingt von der Anmutung her ein bisschen wie so Bierwerbung, finde ich, oder Autowerbung, aber das ist Werbung für eine, wir haben es gehört, neue Art auf diesem Planeten zu leben. NEOM ist ein gigantisches Megacity-Projekt in der Wüste von Saudi-Arabien, das soll nachhaltig sein, fair wirtschaftlich, aber es sterben Menschen bei der Umsetzung und dieses Projekt wollen wir uns anschauen, schauen uns auch die Architekten an, die daran bauen und fragen, wie spannend ist so eine Utopie? Auch mit Bedenken tauchen wir ein in 30 Minuten hier ungefähr und gleich besprechen wir Bademode-Werbung mit einem über 80 Jahre alten Bademode-Model hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie alt sind Models für Badeanzüge? Bei der neuesten Ausgabe von Sports Illustrated, einem sehr bekannten Magazin in den USA, da ist in der Bademode-Ausgabe gerade auf dem Cover Martha Stewart zu sehen und die ist 81 Jahre alt. Sonst sind da irgendwie Heidi Klum zu sehen oder Beyoncé oder sonst welche Sternchen aus der Modelwelt. Und jetzt eben die 81-jährige Martha Stewart, die in den USA auch eine ziemliche Berühmtheit ist. Die gilt da gerne als Amerikas beste Hausfrau schon seit Jahrzehnten. Seit den 80ern hat sie eine Kochshow im Fernsehen. Sie gibt Garten- und Haushaltstipps, saß aber auch schon im Gefängnis wegen Verschwörung und Falschaussage. Und wir wollen uns diese Frau mal genauer anschauen und vor allem auch sie als ältestes Covergirl dieser Sports Illustrated Ausgabe. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin und Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School in Berlin, mit Diana Weiß. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Erstmal vielleicht allgemein, was für ein Zeichen setzt das, eine 81-jährige Frau auf dem Cover von einer sehr bekannten Bademodenzeitschrift?
Das ist natürlich einerseits ein tolles Zeichen, weil man früher immer gelernt hat, so ab 50 wird für Frauen in der Öffentlichkeit die Luft ganz dünn und dann werden die nicht mehr besetzt für Rollen, dann will die eigentlich keiner mehr sehen, höchstens vielleicht noch so als Großmutter oder so im Hintergrund. Deswegen muss man sagen, ja, es ist positiv, dass jetzt auch ältere oder in dem Fall muss man ja durchaus sagen, schon alte Frauen auch noch für Aufsehen sorgen, ja, in den Medien. Aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ja, weil diese Sichtbarkeit für ältere Frauen natürlich mit so einem Preisschild kommt. Also die unterliegt dann eben den gleichen Marktgesetzen wie die Sichtbarkeit für Frauen aller anderen Altersklassen auch.
Wobei das ja auch spannend ist, sich mal genauer anzuschauen, was denn da eigentlich zu sehen ist. Also wir sehen da diese Martha Stewart in so einem weißen Badeanzug, aber eigentlich von ihrem Körper sehen wir gar nicht so viel, weil sie noch so einen gelb-goldenen Umhang trägt. Und vor allem das, was wir von ihrem Körper sehen und ihr Gesicht, wirken viel, viel jünger als 81. Also man sieht dieses Alter diesem Bild überhaupt nicht an. Da sind viele Jahrzehnte wegretuschiert oder wegoperiert. Man weiß es nicht genau. Ich würde sagen, sie sieht eher aus wie 41 als wie 81. Ist das ein Zeichen in eine falsche Richtung?
Ja, man muss sagen, es ist schon sehr auffällig. Also sie sieht extrem glatt gebügelt aus, das ganze Gesicht, sagen wir mal so, und das Dekolleté, was jetzt aber aufs Konto von, ich sag mal, versierten Dermatologen, plastischen Chirurgen ging und was dann tatsächlich noch in der Bildbearbeitung gemacht wurde, kann man jetzt gar nicht so auseinanderhalten. Ja, aber natürlich ist das ein extrem problematisches Zeichen, weil was wollen die denn damit jetzt einem erzählen? 80-jährige Frauen im Badeanzug, ja gerne, aber nur, wenn die dann so aussehen, als wären sie gar nicht 80.
Aber kann es trotzdem irgendwie einen empowernden Effekt haben oder sowas, alleine durch die Tatsache, dass sie eben 81 ist?
Ja, Empowerment ist so ein bisschen überstrapazierter Begriff, würde ich sagen. Alles kann irgendwie empowernd sein. Fakt ist, die Menschen werden immer älter in der westlichen Welt und eben die älteren Frauen sind auch eine Zielgruppe, die erobert werden möchten. Früher hat man immer gesagt, Konsumentinnen ab 50 sind nicht mehr interessant für die Werbung, die sind so eingefahren und die wollen sich keine neuen Sachen mehr kaufen. Und es stimmt natürlich nicht mehr. Frauen haben heute auch ein anderes Selbstbild, auch im höheren Alter. Aber natürlich kommt damit eben dieser ganze Mist, mit dem jüngere Frauen auch zu kämpfen haben. Ne? Dass natürlich Überdruck und Körperscham und so auch solche Produkte dann vermarktet werden und eben jetzt nicht mehr nur an Jüngere, sondern dann auch zunehmend an ältere Frauen.
Wir können ja mal über Martha Stewart als Figur sprechen, weil hier in Deutschland kennen die vielleicht gar nicht alle, aber in den USA ist sie natürlich super bekannt, wird oft als beste amerikanische Hausfrau bezeichnet, ist aber auch eine knallharte Unternehmerin, war auch schon mal im Knast. Was für eine Figur ist diese Martha Stewart?
Also sie ist eine unglaublich facettenreiche Figur, muss man sagen. Sie hat als Model tatsächlich angefangen, ihre Karriere in den 50er Jahren, und hat sich dann so eine Nische irgendwie erobert. In den 80er Jahren ist sie dann eigentlich berühmt geworden, eben mit solchen Haushaltstipps, oder es war eher sowas, wie wird man die perfekte Gastgeberin. Sie hat sich so ein ganzes Imperium aufgebaut in der Zeit. Also sie hatte mehrere Kochsendungen im Fernsehen, wo sie mit Celebrities dann gekocht hat. Sie hatte ein eigenes Magazin, wo sie Rezepte veröffentlicht hat und auch so Deko-Tipps. Sie hatte eine eigene Produktlinie, die überall verkauft wurde und galt eben immer so als die perfekte Hausfrau. Sie hat eine Antwort auf jede Frage. Man muss dazu sagen, auch durchaus ein bisschen aus der Zeit gefallen, gerade so in den 80er Jahren, was ja eigentlich mit dem Powerdressing so eine Epoche war, wo Frauen sich eher die Chefetagen erobert haben, als jetzt unbedingt die Küche. Dann kam aber so der tiefe Fall. Du hast es ja angesprochen, sie wurde angeklagt. Deswegen Martha Stewart, ja, eine absolute Ikone, aber eben durchaus auch eine gebrochene Ikone. Und das sind ja häufig die, die dem Publikum am liebsten sind. Und ich würde sagen, die Amerikaner haben ihr verziehen. Und sie hat sich danach eben diesen ganzen Skandal nochmal so ein bisschen neu erfunden. Durchaus auch humorvoll. Sie ist zum Beispiel mit Snoop Dogg befreundet. Also sie hat dann vielleicht nochmal so eine andere Seite von sich gezeigt. Und das macht sie jetzt gerade auch wieder.
Und ist es dann jetzt irgendwie auch von ihr was besonders Mutiges und was, wo sie sich nochmal neu erfindet? Oder schließt es eher an dieses Bild von der besten amerikanischen Hausfrau, wenn man dann mit 81 trotzdem noch irgendwie hübsch und sexy auf so einem Bademodemagazin zu sehen sein kann?
Ich glaube schon, dass das hohe Wellen schlagen wird. Sie ist ja auch praktisch gar nicht mehr wiederzuerkennen. Also sie sieht schon eigentlich total anders aus als jetzt so aus der Zeit, wo sie so am bekanntesten vielleicht war. Ob sich das für sie auszahlen wird, naja, ich denke, als Geschäftsfrau weiß sie sicherlich, dass es gar keine schlechte Publicity gibt. Also solange sie im Gespräch bleibt, ist es, glaube ich, gut für sie. Und das, denke ich mal, hat sie ja jetzt schon geschafft.
Das ist ein bisschen ein ambivalentes Beispiel, wie wir jetzt gerade schon gezeigt haben, weil klar, 81-jährige Frau auf dem Cover, gleichzeitig sieht sie überhaupt nicht aus wie 81. Aber man muss ja auch sagen, das ist nur ein Beispiel, ne? Also es gibt ja insgesamt schon so auch eine Tendenz, dass immer mehr ältere Models auf Covern zu sehen ist. Sind.
Auf jeden Fall. Also es kann man in den ganzen letzten Jahren so beobachten. Es gibt ja allgemein so einen Trend zu größerer Diversität in der Werbung, in der Mode, ob das jetzt irgendwie Plus-Size-Models sind oder eben auch ältere Frauen. Hat man jetzt häufiger schon gesehen auf Laufstegen. Genauso wie bei Martha Stewart gibt es da eben immer die Frage, ja, also ich meine, die sind zwar älter, aber müssen sie dann trotzdem so bestimmte Kriterien der Normschönheit halt erfüllen, damit sie sozusagen zu sehen sein dürfen. Aber ich finde, es gibt halt auch ganz gute Gegenbeispiele. Also die Sängerin Patti Smith zum Beispiel ist auch schon 74, die wirbt aktuell gerade für einen Gepäckhersteller. Dann gibt es auch noch die Schauspielerin Charlotte Rampling, die für eine Luxusmarke wirbt, genauso wie die mittlerweile verstorbene Autorin Joan Didion, die auch in einer Anzeigenkampagne vor wenigen Jahren zu sehen waren. Und das sind eben ganz tolle Frauen, die auch beweisen, dass man durchaus auch verknittert in der Werbung vorkommen darf.
Auch mit ein bisschen weniger Photoshop und vielleicht ein bisschen weniger Operationen. Das sagt die Autorin und Professorin für Modejournalismus Diana Weiß zur 81 Jahre alten Martha Stewart, jetzt auf dem Cover der Sports Illustrated Swimsuits. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Tschüss.
Das Lesen der anderen.
Wie wäre das, wenn wir für immer so aussehen könnten wie nach dem Sport oder vielleicht auch nach dem Yoga? Immer leuchtend, strahlend, lebendig. Vielleicht könnten wir auch sagen glowing. Tatsächlich gehört der Glow-Filter in den sozialen Medien zu den meistgenutzten. Ein sehr beliebter Effekt, der sozusagen Schönheit von innen vermitteln möchte. In der neuen Ausgabe des Magazins Pop, Kultur und Kritik ist ein Artikel erschienen über dieses Glowing-Phänomen. Und ich spreche jetzt mit der Autorin dieses Artikels und mit der Mitherausgeberin des Magazins, Anne-Kathrin Korhut. Hallo.
Hallo, Herr Mayo.
Wer nicht so in der Mode- und Social-Media-Welt unterwegs ist, hat vielleicht von diesem Glow-Effekt doch gar nicht so viel gehört. Was genau ist dieses Glow?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass fast alle schon mal von dem Glow gehört haben, denn er ist tatsächlich gar nicht mal nur ein Trend in den sozialen Medien, sondern ist eigentlich längst über die sozialen Medien hinaus in die Drogeriemärkte und Luxuskosmetik gewandert. Also ich glaube, es gibt kaum noch ein Produkt, das nicht mit Glow wirbt. Und Glow, also Sie haben schon angedeutet, das verheißt so ein bisschen eben, dass man ganz natürlich frisch aussieht, ja, dass man eben glimmt, also das Feuer ist noch nicht ganz ausgebrochen, aber die Verheißung ist da, ne, dass es ausbricht. Und man möchte natürlich gesund aussehen und es hat auch immer so was Situatives, ne? Also in Ratgebern wird dann immer gesagt, ne, wie nach einem Yoga oder wie nach einem langen Spaziergang oder so.
Das ist so ein bisschen, also ist so ein bisschen milieuspezifisch, oder? Es gibt ja wahrscheinlich ein bestimmtes Milieu, würde ich jetzt denken, die wollen dann immer gesund aussehen und wie direkt nach einem Spaziergang und nach einem Yoga. Ist es so oder ist es so ein ganz breites Phänomen?
Ich würde sagen, es ist mittlerweile ein breites Phänomen. Natürlich gibt es verschiedene Versionen von Glow, ja, also es gibt so einen natürlicheren Glow. Aber es gibt auch durchaus artifiziellere Formen von Glow, die dann fast schon in sowas Avatarhaftes hineingehen. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, in beiden Fällen ist es übergreifender geworden. Es ist nicht mehr so spezifisch.
Spannend finde ich auch, dass Sie so die Entwicklung darlegen in Ihrem Artikel, also in den letzten Jahrzehnten, dass vielleicht in den 70ern, also man sieht verschiedene Bilder auch in Ihrem Artikel, wie in den 70ern zum Beispiel mit Glanz gearbeitet wurde, Glamour-Glanz und wie der sich dann in Glow verwandelt hat. Was ist da der Unterschied?
Ja, das fand ich auch interessant, dem nochmal nachzugehen, weil natürlich haben so Glanzchoreografien in der Werbeindustrie für Beauty-Produkte immer eine große Rolle gespielt, weil Glanz sticht ins Auge, erregt Aufmerksamkeit, deswegen findet man das eigentlich immer. In den 50er Jahren wurde zum Beispiel oft das Licht von hinten eingesetzt, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Heiligenschein. In den 70ern, Sie haben es gerade gesagt, aber eigentlich bis in die 90er Jahre hinein, war das wie so ein starkes Strahlen. Man hat irgendwo so sternartige Glanzeffekte gehabt. Und das sollte natürlich auch einen bestimmten Frauentypus charakterisieren. Ja, den Star eben, der leuchtet, der strahlt, der unnahbar ist, der alles überschattet. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich würde eben sagen, Glow ist sozusagen der Glanzeffekt auch für einen Typus von Prominenz, der sehr viel nahbarer ist. Ja, der sehr viel fluider ist, mehr in Bewegung und vielleicht auch gar nicht so sehr eben mit dem Medium Fotografie assoziiert wird, sondern viel stärker so mit dem Medium eben auch des Bewegtbildes, wie man so in den sozialen Medien kennt.
In den sozialen Medien spielt der Filter ja auch eine große Rolle, ne? Also der Glow-Filter, den es überall gibt und der, also man kann ja sowieso sagen, dass es immer schwerer ist, irgendwie digitale Schönheitsideale und reale Schönheitsideale zu unterscheiden oder sowas, ne? Also dass das natürlich dann auch wieder in die reale Welt überspielt. Was macht denn dieser Glow-Filter mit unserer Vorstellung von schönen Gesichtern?
Naja, es macht natürlich erstmal die Haut sehr viel ebener, also der Filter, aber auch bestimmte Produkte, die das versprechen oder Eingriffe, die das versprechen. Man hat meistens so ein bisschen so rosige Wangen, ja, oder so peachy, also ne, dass man auch da wieder so ganz, ganz leicht glimmt. Und natürlich, also in der Summe ist damit natürlich ein neues Schönheitsideal verbunden. Man spricht ja ganz gerne von dem sogenannten Instagram-Face. Ich würde sagen, dass dieses Art von Face immer einen natürlichen Glow hat oder mal mehr, mal weniger natürlich. Und klar, das wirkt dann natürlich zurück auf auch unsere realen Ansprüche an unser eigenes Gesicht.
Und Sie schreiben auch, dass dieses Instagram-Face quasi dazu führt, dass sich die Gesichter alle immer mehr anähneln, was ein negativer Aspekt ist. Gleichzeitig schreiben Sie aber auch über Geschlechterrollen und dass es da dann vielleicht wieder ein positiver Aspekt ist, dass durch den Glow-Filter quasi das fluider wird, also die Darstellung der Geschlechter. Ist das so?
Absolut. Ja, es hat immer Licht- und Schattenseiten, aber definitiv die Lichtseite ist, dass man sehen kann, dass es Filter sind, die auch oft von Männern verwendet werden und da entsteht einfach zwangsläufig so eine gewisse Fluidität. Also es ist so ein bisschen unklarer, welche Ästhetik welchem Geschlecht zuzuordnen ist. Und auf der anderen Seite natürlich, es ist eine extreme Normierung auch damit verbunden und ich fand eben einfach die Beobachtung total interessant, dass man eigentlich, wir hatten gerade den Beitrag über Körper, vielleicht Körper werden immer diverser und Gesichter werden irgendwie immer gleicher, mein Gefühl.
Sehr spannende Beobachtung und ich gebe es ehrlich zu, also ich habe mich noch nie so wirklich mit diesem Glow-Begriff befasst. Vielleicht habe ich das hier und da mal gesehen auf irgendwelchen Produkten, aber das als Phänomen so zu sehen, finde ich total spannend und kann man auch ausführlicher nachlesen. In der neuen Ausgabe des Magazins Pop, Kultur und Kritik ist jetzt, glaube ich, eine Jubiläumsausgabe auch, ne?
Genau, 10 Jahre sind wir jetzt und feiern diesen Monat.
Genau, mit dieser neuen Ausgabe. Ich habe gesprochen mit der Mitherausgeberin Anne-Kathrin Kohut hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Bettina Ritter.
5 der 6 Angeklagten, die Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen haben, sind zu mehrjährigen Haft- oder Jugendstrafen verurteilt worden. Seit Januar 2022 hatte das Landgericht wegen des Diebstahls von 21 historisch wertvollen Schmuckstücken mit einem geschätzten Versicherungswert von mindestens 116 Millionen Euro verhandelt. Arndt Groß.
Wichtige Teile der Beute bleiben verschwunden. Hintermänner unbekannt und mussten nicht belastet werden und wurden auch bei den Geständnissen nicht genannt. Die Verständigung mit dem Gericht, der Anklagebehörde und den Tätern hat Bestand. Das Gericht sprach 5 Haftstrafen aus und blieb dabei im Rahmen dessen, was in diesem Deal ausgehandelt worden war. Höchststrafe 6 Jahre und 3 Monate bzw. 2 Monate für Wissam und Rabbi Remo. Auch 2 Jugendstrafen wurden ausgesprochen. Ein Angeklagter, Ahmed Remo, wurde freigesprochen.
Mitte Dezember beschlagnahmte die Polizei in Berlin einen erheblichen Teil der Beute. Teilweise sind die Schmuckstücke beschädigt. Einige der im November 2019 gestohlenen Teile fehlen immer noch. In Cannes wird am Abend das internationale Filmfestival eröffnet. Ins Rennen um die Goldene Palme geht auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit dem in Japan gedrehten Film Perfect Days. Er erzählt die Geschichte eines Putzmannes, der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt und zugleich für seine Leidenschaften Musik und Literatur lebt. Wenders zeigt zudem in einer Sondervorstellung den 3D-Dokumentarfilm Anselm, das Rauschen der Zeit, über den in Frankreich lebenden Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Der Regisseur war häufig mit Filmen in Cannes und hat als bisher einziger Deutscher mit Paris, Texas die Goldene Palme gewonnen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er zur Bedeutung von Cannes für sich.
Cannes war gut für mich. Gerade so in den 80ern, da habe ich mit Paris, Texas die Palme gewonnen und mit dem Film danach Himmel über Berlin, wo ich gedacht habe, da werden sie mich kreuzigen, dass ich nach Paris, Texas sowas gemacht habe. Dann gab es die Regiepreis und ein paar Jahre später für Far Away So Close nochmal den Spezialpreis der Jury. Und insgesamt war ich, weiß ich nicht, mit allem außer Wettbewerb, im Wettbewerb, certain regard, irgendwie 15, 16, 17 Mal da. Was nicht, jetzt kommen 2 dazu.
Der Regisseur Wim Wenders. In der Ukraine sind durch den russischen Angriffskrieg nach Angaben von Kulturstaatsministerin Roth mehr als 1300 Kultureinrichtungen angegriffen worden. Roth sagte in Brüssel, das sei der Versuch, die kulturelle Identität der Ukraine auszulöschen und eine Stimme der Demokratie zum Schweigen zu bringen. Neben Journalistinnen und Journalisten seien es immer die Künstler und Künstlerinnen, die dieser Demokratie einen Sound geben, so die Grünen-Politikerin. Die russische Aggression sei ein systematischer Krieg gegen die ukrainische Kultur. Zu kulturellen Einrichtungen zählen unter anderem Bibliotheken, Archive und Museen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wie verbessert man die Welt? Vielleicht baut man einfach eine neue in Saudi-Arabien. Da wird gerade ziemlich groß gebaut, eine gigantische Megacity wird da gerade errichtet, die mehr ist als nur eine einfache Stadt. NEOM heißt dieses Projekt, soll zum Beispiel eine 170 Kilometer lange Stadt werden, mitten durch die Wüste, so eine Linie mit Glas überdacht. Dazu soll es ein Skiresort geben, direkt nebenan, auch mitten in der Wüste. Es soll ein brummender Wirtschaftsstandort werden für Investoren aus der ganzen Welt. Das Ganze nachhaltig, demokratisch, quasi der Prototyp der Stadt der Zukunft. Bis 2030 soll dieses NEOM-Projekt fertig sein. Das ist ein riesiges Versprechen, das Saudi-Arabien da macht. Gleichzeitig aber gab es immer wieder Meldungen in letzter Zeit von Toten im Rahmen dieses Projekts. Erst kürzlich wurden 3 Menschen zum Tode verurteilt, weil sie sich gegen das Projekt gewehrt haben. Wir wollen uns dieses Riesenprojekt gleich mit einem Architekturvermittler genauer anschauen. Erstmal aber hören wir nochmal, was genau Saudi-Arabien davor hat in der Wüste.
NEOM is real. Einsame Berge, sanfte Strände, türkisblaues Wasser. Ein Werbevideo zeigt, wo NEOM entstehen soll. Im Nordwesten Saudi-Arabiens, direkt am Roten Meer. Eine futuristische Megacity, 30 Mal so groß wie Berlin. The future of work, living and sustainability. NEOM bedeutet so viel wie neue Zukunft. Die Technologiestadt mit angeschlossener Freihandelszone ist Teil der Vision 2030,
einer Strategie, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman die Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen will.
The master plan is being realized more every day.
Das Ziel? Arbeitsplätze schaffen, neue Betätigungsfelder erschließen, Investoren aus dem Ausland anlocken. 500 Milliarden US-Dollar soll das Projekt kosten. Doch viel Konkretes gibt es bislang nicht. In den Werbevideos schaufeln riesige Bagger tausende Kubikmeter Sand, arbeiten Menschen in Hightech-Laboren. Aber die saudische Führung hält sich mit Zahlen und Informationen zurück. Und das, was bekannt ist, wirft eine Menge Fragen auf.
Who is gonna live here?
Wer wird dort leben? Was wird das für eine Gesellschaft sein? Die kanadische Architektin Dami Lee hat die Informationen aus der Werbekampagne genau unter die Lupe genommen in ihrem YouTube-Kanal. Neom kommt dabei nicht gut weg.
Building a city from scratch.
Eine ganz neue Stadt zu bauen, statt bereits bestehende Probleme zu lösen, steht meiner Meinung nach im Widerspruch zu Nachhaltigkeit. In vielen Teilen Saudi-Arabiens gibt es nicht einmal ein richtiges Abwassersystem. Das Land ist voller Projekte, aus denen nichts geworden ist. Und ich glaube, sie sollten das Geld lieber in die Infrastruktur stecken, die schon vorhanden ist, und das Leben der Menschen erleichtern, die dort leben. Jedenfalls, wenn es ihnen um Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft geht. Für die Menschen im Nordwesten Saudi-Arabiens käme das allerdings schon zu spät. Die Einheimischen wurden verscheucht, damit die Arbeit am Gigaprojekt beginnen konnte. Dabei hatten manche Familien bereits seit Jahrhunderten in der einsamen Wüstenregion gelebt.
Stämme, die in diesem Gebiet gesiedelt haben, haben sich ja gewehrt, durchaus auch mit Besetzung. Und da wurde mit staatlicher Gewalt geantwortet. Und einige der Stammesmitglieder, die da sich gewehrt haben, wurden erschossen von staatlicher Seite.
Sagt Eckart Wörz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Bürgerentscheid oder Mitbestimmung? Fehlanzeige. Was für das Volk gut ist, bestimmt der Kronprinz.
Man muss ganz klar sehen, Saudi-Arabien ist ein autoritärer Staat. Da ist so etwas wie ziviler Widerstand oder gewisse Rechte, die man da auch gegenüber der Obrigkeit geltend machen könnten, nicht vorgesehen.
Zwar sollen in der Stadt Neom andere Gesetze gelten als im Rest Saudi-Arabiens, solche, die auch einem westlichen Lebensstil entsprechen. Aber woher die 9 Millionen Einwohner kommen sollen, für die Neom gebaut wird, das lässt sich bislang nur erahnen.
Neom.
What did you say to me?
It's Neom.
What's Neom?
C'est un changement dans le paradigme civilisationnel.
Werbevideos in unterschiedlichen Sprachen sollen offenbar Interessenten und Investoren aus aller Welt anlocken. Ab 2030 soll Neom etwa 100 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, pro Jahr. Doch dafür muss die Stadt der Zukunft erst einmal gebaut werden.
Und wie realistisch das ist, die zu bauen, wie ethisch vertretbar das ist und was dieses Riesenprojekt uns vielleicht allgemein verrät über Moral und Kunstfreiheit in der Architekturwelt, darüber spreche ich jetzt mit dem Architekturvermittler und Journalisten David Kasparek. Hallo Herr Kasparek.
Guten Tag, Herr Mayo.
Wir haben es ja gerade gehört, 3 Menschen wurden für dieses Projekt zum Tode verurteilt, weil sie da gelebt haben, wo jetzt gebaut werden soll und weil sie da nicht weg wollten. Wer nicht mitmacht, wird einfach erschossen, so hieß es gerade in dem Beitrag. Kann man für dieses Projekt überhaupt noch guten Gewissens planen und bauen?
Ich glaube, nein. Das ist ein Thema, was die Architektinnenschaft, ich würde behaupten, seit jeher begleitet. Und im Laufe einer zunehmenden Sensibilisierung für viele Themen, die wir gesellschaftlich erleben, in den letzten Jahren an zusätzlicher Relevanz gewonnen hat. Aber schon in den 70er Jahren hat der australische Philosoph Peter Singer ja beispielsweise gesagt, wenn es in unserer Macht steht, etwas Schlechtes zu verhindern, ohne dabei etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern, sollten wir dies moralisch gesehen tun. Und das scheint mir ein ganz guter Maßstab auch für ArchitektInnen zu sein, ihre Handlungen doch zumindest so weit zu überdenken, dass, wenn das, was Sie gerade angesprochen haben, konkrete Todesfälle der Fall sind, mindestens zu überdenken, ob man noch Teil eines solchen Projektes sein möchte.
Wir haben auch gerade gehört, was da alles entstehen soll. Also ein Skiresort mitten in der Wüste, eine über 100 Kilometer lange Indoor-Stadt namens The Line, ein brummender Wirtschaftsstandort. Das alles, wie gesagt, mitten in der Wüste. Aus Ihrer Perspektive, ist das irgendwie so eine Science-Fiction-Utopie oder ist es wirklich ein realistisches Vorhaben? Also jenseits mal der ethischen Bedenken, die es gibt.
Das ist Stand jetzt noch ganz schwer zu sagen. Es wirkt auf mich genauso, wie Sie es gesagt haben. Gerade die Bilder suggerieren das wie Science Fiction. Das ist natürlich auch der Reiz, der ein solches Projekt für den Moment ausmacht. Wir kennen das aus der Region, zum Beispiel aus den Emiraten, wo ähnlich groß gelagerte Projekte mal funktionieren und im wahrsten Sinne des Wortes wie Türme in den Himmel ragen oder eben wie Inseln in das Meer. Aber genau diese Inseln dann an anderer Stelle auch nicht aufgehen und nicht funktionieren, nicht besiedelt werden. Auch in Saudi-Arabien gibt es so ein großes Projekt, den Jeddah Tower, der, ich glaube, seit 2013 gebaut werden sollte. Ein 1007 Meter hohes Hochhaus, bei dem der Bau seit 2018 gestoppt ist und nichts weiter passiert. Insofern scheint beides möglich, dass das Science Fiction und Utopie bleibt, wie auch, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Es gibt für diese Bandstadt, die Sie angesprochen haben, The Line, inzwischen Erdaushubarbeiten. Das heißt, da fahren eifrig Bagger durch die Wüste und haben schon mit Arbeiten begonnen. Für das Skiresort, was Sie angesprochen haben, Herr Mayo, gibt es ja auch gewisse Pflöcke, die eingeschlagen worden sind, in dem Sinne, dass dort 2029 die asiatischen Winterspiele stattfinden sollen, was natürlich für die Umsetzung einen gewissen öffentlichen Druck womöglich herstellt.
Also können wir nicht sagen, wie realistisch das ist, aber wir können sagen, es wird tatsächlich also real daran gearbeitet. Wie schätzen Sie das denn ästhetisch ein? Also zum Beispiel diese Line, die Sie jetzt auch gerade nochmal angesprochen haben, das ist ja so eine, ich glaube, 170 Kilometer lange, schmale Stadt soll da entstehen, unter Glas, so eine ganz schmale Linie, wird als Stadt der Zukunft angepriesen. Ist sowas wirklich visionär und spannend und zukunftstauglich oder nicht?
Also spannend ist es natürlich immer. Das Denken in Utopien ist etwas, was die Architektur seit jeher begleitet und dieses, heute würde man womöglich sagen, Out-of-the-Box-Denken ist erstmal etwas, was einen Diskurs, auch den architektonischen, natürlich befruchtet. Und wenn man in Utopien denkt, dann kann man in so einer Utopie vielleicht auch mal ausmessen, was alles möglich ist und was alles nicht möglich ist. Mir scheint es bei diesen Projekten auf verschiedenen Ebenen ganz schwer, sich rein auf die Ästhetik zu beschränken. Die Bilder, die dabei im Moment im Umlauf sind, sind sehr unterschiedlich. The Line, haben Sie schon gesagt, da gibt es glitzernde Glas-Stahl-Fassaden, im Inneren wasserdampfende Canyons mit vielen Bäumen. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Skigebiet Trojena, wo mit einem irrsinnigen konstruktiven Aufwand Freiformen entstehen, für die man offensichtlich sehr viel CO2-intensiven Zement und Beton braucht. Gleiches gilt für The Line auch. Und die Fragen nach dieser ökologischen Vertretbarkeit gleichermaßen wie die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit eines solchen Projektes und was es mit der Bevölkerung vor Ort macht, das macht es für mich ein bisschen schwierig, mich dann nur rein auf die Ästhetik zu kaprizieren. Aber wenn wir das mal machen wollten und nur die Ästhetik betrachten, dann ist The Line vielleicht das in meinen Augen interessantere Projekt als zum Beispiel das Skigebiet.
Das kann ich total verstehen. Genau, das ist also auch für mich, der da jetzt nicht architektonisch drauf blickt, etwas, ja, wo ich einfach neugierig werde. Aber ich verstehe total Ihren Punkt, dass es schwierig ist, das jetzt rein ästhetisch zu betrachten. Das Ökologische haben Sie auch schon angesprochen. Damit wird ja auch geworben, dass das ein besonders nachhaltiges Projekt sein soll. Frage ich mich jetzt auch aus Laienperspektive, ist es wirklich nachhaltig, eine Megacity aus dem Boden zu stampfen? Scheint mir absurd. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, absurd trifft es sehr gut. Das hat unter anderem Philip Oldfield, der leitet die Fakultät für gebaute Umwelt an der Universität von New South Wales in Sydney, schön rausgearbeitet, als er dargelegt hat, dass allein der Bau von The Line, also einem dieser Projekte, mehr als 1,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aktivieren würde. Und das entspricht in Summe dann tatsächlich viermal der Jahresmenge der gesamten britischen Emissionen. Und allein an diesen Zahlen kann man, glaube ich, ermessen, wie viel Energie aufgewendet werden müsste, um so ein Projekt nur zu bauen. Und dann kann man wiederum sagen, dann könnte man gegenrechnen, dass es im Betrieb vielleicht weniger Energie braucht als eine herkömmliche Stadt. Aber dann muss diese Stadt eben auch sehr, 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 sehr lange stehen, um diesen Anfangskredit an aktiviertem Kohlendioxid wieder einzuspielen, in Anführungszeichen.
Wir sprechen über dieses riesige und auch umstrittene Megacity-Projekt NEOM in der Wüste von Saudi-Arabien. Bis 2030 soll da eine riesige neue Stadt entstehen mit Skiresort und vielen tausenden Menschen, die da leben sollen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Auch über die ethischen Bedenken, weil Menschen für dieses Projekt umgebracht werden, bespreche ich mit dem Journalisten und Architekturvermittler David Kasparek. Herr Kasparek, das klingt ja alles nach Utopie, Dystopie, irgendwas dazwischen, alles noch wenig greifbar. Aber es ist natürlich so, dass Architekturbüros weltweit schon ganz konkret an der Umsetzung arbeiten. Man weiß gar nicht so viel über die Büros, wer da so beteiligt ist. Aber wir wissen, mindestens ein deutsches Büro ist da auch mit beteiligt. Das LAVA-Büro aus Stuttgart. Was ist das für ein Architekturbüro?
LAVA ist prinzipiell ein interessantes Büro. Das steht für Laboratory for Visionary Architecture, also in etwa Labor für visionäre Architektur. Und die drei Gründungspartner haben schon, bevor sie sich zusammengeschlossen haben, einiges Renommee in der Szene eingesammelt. Einer der Partner war zum Beispiel für das umsetzende Büro UN Studio maßgeblich am Entwurf und der Realisierung des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart beteiligt. Der andere hat den Olympischen Swimmingpool in Sydney gemacht, Chris Bosse. Und die beiden Architekten haben sich mit einem auf Forschung und Virtual Reality spezialisierten Architekten zusammengetan, Alexander Rieck. Und gemeinsam haben sie eben LAVA gegründet und galten einige Zeit in den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren so ein bisschen als neuer Stern am Architekturhimmel zwischen Büros wie UN Studio oder Zaha Hadid Architects dergleichen mehr, die mit einer computergestützten und parametrischen Architektur reüssiert haben, würden Jörg von Thorra und Arndt Zeigler wahrscheinlich gleichermaßen sagen. Mhm. Und insofern ist es ein interessantes Büro, die mit ihrer Entwurfsmethodik, die computergestützt ist, viel Interessantes in Gang gesetzt haben und die schon seit 2010 in Saudi-Arabien aktiv sind und sich unter anderem auch in einem Beitrag für die Deutsche Bundesarchitektenkammer sehr positiv über das NEOM-Projekt geäußert haben.
Klingt jetzt nicht so, als wären die moralisch besonders unverfroren oder sowas. Was für eine Rolle spielt das für so ein Büro? Also, dass die für so ein autoritäres Regime arbeiten, dass die so ein Projekt bauen, wie wir ja vorhin gesagt haben, das nicht mal vor Leichen zurückschreckt. Also, können Sie sich da reinversetzen? Was für Gedanken macht man sich in so einem Büro?
Also, ich kann mich da schwer reinversetzen, weil ich keine Personalverantwortung habe. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. In dem Moment, wo wir uns in diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen bewegen, in denen wir uns alle mehr oder minder eng verflochten bewegen, gilt das natürlich auch für ein Architekturbüro, dass sie eine bestimmte wirtschaftliche Verpflichtung gegenüber ihren MitarbeiterInnen haben, damit auch gegenüber deren Familien. Das heißt, es muss ein bestimmtes Mindestmaß an wirtschaftlich lukrativen Projekten an Land gezogen werden, die dann so oft publiziert werden, dass neue Projekte entstehen. Gleichermaßen ist die Frage, was man dabei darf und für wen man bauen darf, eine der ältesten Fragen in der Architekturgeschichte, die uns schon eigentlich immer begegnet und immer wieder in unterschiedlich schweren Konstellationen zu grundlegenden Diskussionen geführt hat.
Ein ganz berühmtes Zitat ist da wahrscheinlich das von dem postmodernen Architekten Philip Johnson, der gesagt hat, ich bin eine Hure als Architekt. Und da gibt es natürlich auch viele aktuelle Beispiele von namhaften Architekten, Architektinnen, die arbeiten für autoritäre Regime. Kürzlich zum Beispiel Wolf Brix, der in Russland baut und der dafür kritisiert wird, aber der sich verteidigt, weil er sagt, ne, das ist künstlerische Freiheit und in so autoritären Staaten ist es auch vielleicht einfacher zu arbeiten, weil dann muss man sich ja nicht so viele Vorgaben halten und so. Sie haben gesagt, das ist natürlich eine große alte Frage, aber wie würden Sie die denn beantworten? Also sind Architekten wirklich immer wieder Huren oder wie steht es um die Moral?
Also ich möchte das nicht mit Huren vergleichen. Ich halte die Architektur nicht für verkommener als andere Wirtschaftszweige auch. Es gibt in der Architektur Menschen, die schon während der Zeit des Nationalsozialismus gesagt haben, wenn der eine davor zurückschreckt, solche Bauten durchzuführen, dann macht es eben ein anderer. Das war Bernhard Hermkes, der unter die Grindel-Hochhäuser in Hamburg gebaut hat oder die wunderschönen Bauten auf dem IGA-Gelände 1963. Und ja, Sie haben Wolf Brix angesprochen, der sich auf diesen Standpunkt zurückzieht, dass Architektur eben Kunst sei und damit weder Sanktionen noch Grenzen kenne und der ja schließlich nicht für Putin, sondern für die Menschen baue. Ich glaube, dass man da, wie auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, eben sich selber fragen muss, nach welchem ethischen und moralischen Kompass man selber handelt und wo man dann eben an Grenzen stößt. Und die sind für manche womöglich früher und für andere später. Und wenn man sich dann anschaut, wie manche ProtagonistInnen, meistens Protagonisten in Interviews, dann agieren, dann merkt man ja auch, dass sie sich selber nicht ganz wohl in ihrer Haut fühlen und argumentativ mitunter recht überraschende Kapriolen schlagen.
Und können Sie das vielleicht auch nachvollziehen? Also, dass solche Architekten dann sagen, na, das ist aber halt auch reizvoller, so einen riesigen Wurf wie jetzt hier in Saudi-Arabien, das gibt's halt in demokratischen Strukturen gar nicht. Das ist viel kühner, viel interessanter, da möchte ich arbeiten. Und ist es vielleicht auch so, dass dann tatsächlich auch die interessantere Architektur entsteht, wenn man eben so freier arbeiten kann?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht auch in der Demokratie. Wir kennen ja auch in Deutschland Beispiele, wo große Architektur entstanden ist. Es ist nur eben wahnsinnig viel anstrengender, das in der Demokratie umzusetzen. Wenn wir darauf schauen, wie zum Beispiel das Büro Herzog und Dömeron mit dem Bau der Elbphilharmonie begleitet worden ist, wie viel Kritik denen und allen anderen am Projekt Beteiligten entgegengeschlagen ist, dann war das sicher für alle Beteiligten ein Parforce-Ritt, den man erstmal bewältigen muss, aber am Ende des Tages und mit viel mehr Geld als ursprünglich prognostiziert, ist dann doch ein großer Wurf gelungen, der fürs Stadtmarketing wahrscheinlich all das erfüllt, was man sich davon erhofft hat.
Ja, ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt auch nochmal vielleicht über gute Beispiele sprechen. Jetzt haben wir so viel über, naja, fragwürdige Projekte, fragwürdige Architekten, Architektinnen vielleicht gesprochen und so. Fallen Ihnen denn noch andere ein, also Projekte oder auch Architekturbüros, die so wirklich große Würfe, besondere Projekte umgesetzt haben, dann aber total ethisch vertretbar?
Ja, letztlich betrifft das natürlich die Frage, wann ist Architektur gut und für wen? Und wen schränkt man damit ein und wen tangiert man damit? Und da haben wir jetzt natürlich am Anfang was Rigoroses gehört, was Brutales. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es überall Beispiele gibt, die wir als Best-Practice-Beispiele heranziehen können, wenn wir hier in Deutschland anfangen und uns zum Beispiel die Arbeiten vom Stuttgarter Büro Haas-Cook-Zemrich Studio 2050 anschauen. Die arbeiten mit CO2-bindenden Materialien und schaffen tolle Räume, zum Beispiel für renommierte Bioprodukthersteller in Darmstadt oder in Legau im Allgäu. Es gibt die französische Architektin Anne Lacaton, die mit ihrem Partner Philippe Vassal mit ihren Arbeiten sogar mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet worden ist, also dem wichtigsten Architekturpreis der westlichen Welt. Die haben gemeinsam mit ihrem Büro Sozialbauten in Frankreich, also sozusagen die französische Plattenbauten so saniert, dass die Wohnfläche größer geworden ist, das Haus energetisch optimiert worden ist und das Ganze so kostengünstig, dass die Mieten für die dort Wohnenden trotzdem noch erschwinglich geblieben sind. Und so lässt sich, glaube ich, eine ganze Liste weiterspannen von Francis Quéré, der in Burkina Faso und Mali unter Beweis gestellt hat, dass man auch sozial verträglich und mit den Menschen vor Ort, für die Menschen vor Ort Architektur entwickeln kann. Und ich glaube, es gibt, je näher man ranschaut, immer mehr. Das ist vielleicht nicht immer die große und spektakuläre Freiform, aber es sind viele sehr lohnenswerte Projekte, die genau das können, was wir unter guter Architektur verstehen.
Das sagt der Journalist und Architekturvermittler David Kasparek über dieses Wüsten-Megacity-Projekt NEOM in Saudi-Arabien und allgemein über den Umgang von Architekturbüros mit Moral, Bauen für die Menschen und Kunstfreiheit. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Herr Mayo. Es war mir eine Freude.